Herzlich willkommen zum Podcast Leadership Masterclass von den Besten lernen. Das ist dein Podcast für Quick Wins in der Führung. Und mein Name ist Brigitte Dück und ich freue mich heute besonders auf unsere grandiosen Erkenntnisse.
Ich habe eine ganz besondere Interviewgästin da. Ich weiß, ich sage es immer und es stimmt auch immer. Und heute ist es noch wieder eine besondere, weil sie ein ganz spezielles Thema mitbringt. Dr. Martina Pesic ist eine international führende Verhandlungsexpertin mit Schwerpunkt auf komplexe Verhandlungen im Vertrieb, im Einkauf und M&A. Sie unterstützt Unternehmen und Führungskräfte dabei, ihre Verhandlungsergebnisse strategisch zu maximieren. Ihre Expertise basiert auf fundiertem Wissen aus ihrer Doktorarbeit über Emotionen in Verhandlungen sowie jahrelanger Praxiserfahrung auf beiden Seiten des Verhandlungstisches. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Martina. Herzlich willkommen im Podcast Leadership Masterclass.
Vielen Dank, liebe Brigitte. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
Kurz im Vorgespräch hatten wir ja schon, ich habe dich gefragt, ja, wie bist du denn so gebucht? Und du sagst, boah, ich bin mega ausgebucht und das ist wahrscheinlich ein Market Fit im Moment. Und das treibt mich natürlich gleich zu meiner ersten wissbegierigen Frage zum Thema, was braucht der Markt gerade, was du ihm genau bieten kannst?
Naja, ich bringe die Expertise für Value Selling und Verhandlungsführung mit. Und das ist halt natürlich, ich finde, beides passt halt wirklich wie die Faust aufs Auge. Denn erst vergrößern wir den Mehrwert, ja, machen den Kuchen groß, machen nochmal eine Schicht Sahne drauf, nochmal ein paar leckere Kirschen drauf, sodass die andere Seite eigentlich schon quasi einen sabbernden Mund hat, wenn eigentlich den Kuchen unbedingt haben möchte, und steigen dann erst in die Verhandlung ein. Das heißt, die Verhandlung ist natürlich deutlich angenehmer, sie läuft deutlich smoother und die Abschlusswahrscheinlichkeit ist auch deutlich höher. Das heißt, es klingelt auch eher im Täschchen oder im Geldbeutel. Und das ist sicherlich etwas, was viele gut finden. Dann hilft natürlich auch, dass ich natürlich nicht nur meinen Kunden helfe, ihren Mehrwert gut darzustellen, sondern eben auch verstanden habe, wo genau der Schuh drückt bei Kunden allgemein oder bei Menschen und wie ich ihnen am besten helfen kann. Das heißt, tatsächlich dieses Product-Market-Fit, das habe ich, glaube ich, ganz gut habe ich einfach ein ganz gutes Feeling für. Und auch in der Verhandlungsführung hat sich einfach vieles gewandelt. Ne? Es liegt sicherlich auch daran, dass ich eine der wenigen Frauen auf dem Niveau bin, die tatsächlich einfach auch international das Thema vorantreibt und hier auch wirklich die großen Fälle übernimmt. Sonst ist es ja sehr männerdominiert und männerlastig. Und man muss schon sagen, Männer, also Verhandlungsexperten, also Männer haben ja häufig generell ein bisschen eher ein Ego-Thema oder, ne? Und dann auch noch Verhandlungsexperten sind vielleicht mal ein bisschen spezieller und definieren sich vielleicht auch ein bisschen darüber. Nur, sag ich mal, das Thema Hostage und FBI und so weiter finde ich grundsätzlich sicherlich auch spannend im Storytelling. Nur in der Realität, ich meine, wer hat denn eine Geiselnahmeverhandlung im Business? Hat ja keiner, ne? Und de facto geht es den Menschen dann nicht irgendwie, wenn sie dann in der Verhandlung sind, dann irgendwelche guten Stories zu hören, sondern wirklich Tipps zu bekommen, die sie selber anwenden können von jemandem, der selber die meiste Zeit in aktiven Verhandlungen ist. Und ich bin tatsächlich, und das unterscheidet mich sicherlich von vielen, sowohl männlichen, vor allem auch weiblichen Verhandlungsexpertinnen. Ich bin die Hälfte der Zeit in echten Verhandlungen. Das heißt, ich spüre, ich sehe, ich fühle, was passiert. Und auch mit meiner Doktorarbeit über Emotionen in Verhandlungen habe ich einfach extrem gut gelernt, Menschen auch zwischen den Zeilen zu lesen und zu hören. Und da muss ich sagen, diese Zwischentöne sind häufig einfach lauter als die echten Argumente. Und die entscheiden letztendlich, ob es zum Deal kommt oder nicht und ob der Verhandlungspartner, der Kunde, der Einkäufer, der Lieferant, Partner etc., ob der auch zufrieden aus der Verhandlung rausgeht. Und da bringe ich einfach offensichtlich einen guten Skill mit. Und dann habe ich natürlich auch von meinem Hintergrund, bin ich immer extrem daran interessiert, Stärken zu stärken. Das heißt, ich glaube nicht an one size fits all, sondern gehe immer sehr, sehr maßgeschneidert rein. Und wenn ich dann zum Beispiel mit großen Kanzleien und Beratung zusammenarbeite, sage ich immer, Mensch, ihr müsst euch überlegen, wenn ihr jetzt einen Raum voller Partner habt, was ist deren Minute, deren Stunde wert? Und macht es nicht vielleicht mehr Sinn, hier wirklich maßgeschneidert genau auf diese Inhalte einzugehen, die euch voranbringen, sodass jede Minute relevant ist? Ja, weil ihr seid letztendlich, wenn da irgendwie 5 oder 10 Partner sitzen, sind die nicht immer, aber in der Regel schon auch ein bisschen teurer als ich für den einen Tag. Und da gilt es eben, so viel Sinnvolles wie möglich in dieser Zeit zu nutzen. Das heißt auch, die Zeit effizient zu nutzen. Denn ich könnte vier Wochen am Stück von morgens bis nachts über Verhandlungsführung und Value Selling erzählen und würde mich nicht wiederholen. Nur das ist eben nicht für jeden Kontext relevant. Und wir sind halt immer zunehmend stärker in Nischenbereichen unterwegs. Und da ist es einfach extrem wichtig, dass wir gezielt auf die Bedürfnisse und auch die wirklich den Status der Unternehmen und der Menschen auch eingehen. Und dann eben den authentischen Weg jedem Einzelnen aufzeigen, wie er mit seinen persönlichen Stärken eben wirksam werden kann in Verhandlungen.
Sehr gut. Das heißt, um das mal kurz so für mich zu greifen, du hast so diese zwei Bereiche. Auf der einen Seite bist du in Verhandlungen drin, auf der anderen Seite bist du die Expertin für Verhandlungen, die vermutlich Menschen, Fragezeichen, schult, die besser in Verhandlungen werden wollen.
Genau, also ich habe ein verschiedenes Dienstleistungsspektrum. Das heißt, ich komme gern für kurze Sparings, Coachings rein, mache sehr, sehr viel Inhouse-Trainings, vor allem für Sales-Teams, aber auch Einkauf und M&A. Genau, das ist dann die nächste Stufe und bin eben dann auch aktiv in Verhandlungen dabei. Das heißt, werde auch aktiv für Verhandlungsführungen gebucht. Also entweder ich führe diese Verhandlungen oder bin als sogenannte Shadow Negotiator im Hintergrund. Das heißt, bereite die Teams auf ihre schwierigen Verhandlungen vor und gebe ihnen auch schon ein Gefühl dafür, was passieren wird. Denn da bin ich relativ firm und kann eigentlich schon 80-90% sehr gut vorhersehen, wie eine Verhandlung laufen wird. Das ist auch ein Teil. Und dann gibt es quasi die Maximalstufe, wo ich dann vor allem eben Sales-Teams über eine längere Zeit begleite. Das heißt, das spricht mir dann über ein halbes Jahr bis Jahr und eben ganz kontinuierlich sie da abhole und mit dem, wo sie stehen. Das heißt, entweder durch Einzelcoachings, wo wir Einzelfälle oder Themen, persönliche Themen besprechen, dann schaue ich mir eben an, was sind didaktisch sinnvolle Themen, die wir dann in ein Gruppentraining mitnehmen, weil man einfach besser mit Rollenspielen, Simulationen etc. daran gehen kann und dann eben auch übergeordnet, wo wir dann vielleicht auch den Vorstand, Bereichsleitung wieder mitnehmen müssen, weil wir eben strategisch noch neue Stoßrichtungen antreiben müssen. Das heißt, ich sehe das dann sehr ganzheitlich und vollumfänglich und da kommt eben auch mein didaktischer Skill eben ganz gut zum Tragen. Den habe ich schon relativ früh entwickelt. Das heißt, ich habe sehr viel Nachhilfe gegeben. Bei mir haben sich alle Schüler innerhalb von 6 Monaten 2 Noten verbessert, weil ich eben diesen individuellen, sehr, sehr maßgeschneiderten Ansatz habe. Und das treibe ich jetzt natürlich in die Perfektion dann auch in die Unternehmen. Und je länger ich die Unternehmen kenne, desto besser wird es natürlich und desto besser kann ich auf die einzelnen Menschen auch eingehen.
Und weil du sie auch besser kennst, und das ist ja das, was uns auch eint, ne? Auf einer anderen Ebene jeweils bei meinem Leadership-Thema auf der einen Seite und bei dir das Verhandlungsthema auf der anderen Seite. Aber es ist eben dieses Wichtige hier, dieses wirkliche Persönliche, also wirklich kennenzulernen. Und du hast gerade was gesagt, was ich total schön finde, weil du hast gesagt, diese Zwischentöne sind lauter als die anderen. Und das ist quasi auch so der Weg zur Entscheidung. Hast du vielleicht so mal so 3 typische Ansatzpunkte, wo du sagst, für eine Verhandlung achte ich natürlich immer auf A, B und C, beziehungsweise wenn ich Verhandlungen auch schule. Also das sind die Dinge, die wirklich wichtig sind.
Da kann man natürlich unterscheiden zwischen den Dingen, die ich dann schule und worauf ich persönlich achte. Das sind sehr unterschiedliche Flugebenen. Also wenn ich reingehe, achte ich natürlich extrem auf diese Zwischentöne. Das heißt, ich achte auf Mimik, auf Gestik, auf die Dinge, die nicht gesagt werden. Ne? Denn die sind einfach, wie gesagt, häufig lauter als das, was gesagt wird oder viel, viel relevanter. Das bedarf aber natürlich einfach einer gewissen Expertise, Geschultheit und auch Feeling für solche Themen. Das heißt, das wäre jetzt nicht etwas, womit ich anfangen würde in einem Coaching oder in der Schulung, sondern da geht es dann wirklich je nach Flughöhe auch, also das heißt, wo sie dann stehen, würde ich dann auch erst einmal sagen, gut, was wir halt zunächst einmal verstehen müssen, ist, was wollt ihr denn aus der Verhandlung? Das heißt, was ist eure Position, was sind eure Bedürfnisse, Wünsche, was möchtet ihr denn eigentlich? Warum wollt ihr in die Verhandlung und was ist euer Ziel? Na, also was mache ich damit? Ich helfe meinen Mandanten oder meinen Kunden, sich selbst und ihre Motivationslage auch besser zu verstehen. Und darauf basierend setzen wir dann eben auch ein Ziel, und zwar kein normales Ziel, also kein einfach realistisches Ziel, sondern gerne auch ein ambitioniertes Ziel. Ja, das darf gerne auch, ich sag immer gern, das Ziel darf gerne auch an der Grenze zu unverschämt sein. Das Ziel darf gerne an der Grenze zu Unverschämtheit sein, aber eben nicht unverschämt. Das heißt, darf nicht drüber kippen. Und dann sorgen wir gemeinsam dafür, dass wir das auch umsetzen können. Ne? Und dazu braucht man natürlich auch Mut, dazu braucht man auch Ideen, wie man das durchsetzen kann und auch die Souveränität, um das dann auch vielleicht auch durchzuziehen. Ne? Und das trainieren wir eben gemeinsam. Das heißt, mein Ziel ist es dann auch zu challengen und zu schauen, dass sie sich ein größeres, höheres Ziel setzen. Und dann gerade Frauen, also ich komme gestern gerade aus der, ich habe gestern eine Masterclass bei der Emotion Women's Day gehalten, wo ich dann Frauen empowered habe. Da muss ich jetzt sagen, gerade Frauen neigen dazu, sich selbst vor der Verhandlung schon runter zu verhandeln, ja, indem sie sagen, Mensch, oh, das kann ich nicht bringen und was wird er von mir denken und ich will doch nicht irgendwie unsympathisch wirken und wir haben doch so ein gutes Verhältnis, das kann ich doch jetzt nicht bringen. Und das ist halt eben das Ärgerliche, weil dann gehen sie mit einem realistischen Ziel, also mit einem deutlich niedrigeren, als sie es eigentlich haben wollen, rein. Das heißt, ihr eigener Spielraum ist ja schon deutlich geringer, ja, und dann hört es die andere Seite und denkt, ah ja, gut, das ist jetzt die erste Zahl, jetzt fangen wir mal mit den Verhandlungen an, ja. Und das heißt, die andere Partei hat ja gar nicht mitbekommen, dass ich mich selber schon vor der eigentlichen Verhandlung runterverhandelt habe und ist dann irritiert, wenn kein Spielraum da ist. Mhm. Und dann im Endeffekt verärgerter, als wenn ich am Anfang einfach mit einem ambitionierten Ziel reingehe. Warum? Ja, weil ich die andere Partei der Freude beraubt habe, mich runter zu verhandeln.
Glaubst du, wir haben immer Freude? Also glaubst du, verhandeln ist, also du strahlst dafür, ja? Wenn ich irgendwie in Marokko oder Türkei auf dem Markt bin und ich verhandle nicht, dann sagen die sich auch, was willst du eigentlich? Sind sie beleidigt, genau, ein Kulturthema an der Stelle auch, ja? Du hast auch total Spaß, aber du hast es gerade schon gesagt, viele Frauen haben so Hemmungen zu verhandeln und ich vermute auch durchaus der ein oder andere Mann hat Hemmungen zu verhandeln. Wie kriegst du denn die Menschen dazu, dass sie wirklich diese Freude, die du selber hast und die du selber spürst und diese Sicherheit, die du für dich selber hast, weil du ja auch ganz klar sagst, ne, was sind eigentlich meine Wünsche, was sind meine Ziele, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Motive auch dahinter? Die gehe ich aber auch nur bis an der Grenze an und dann schauen wir mal weiter. Also gehst für mich mit so einer absoluten Begeisterung und Leidenschaft rein zum Thema, also wie so ein Spiel, höre ich das so raus. Lass uns da jetzt mal starten. Ich habe jetzt Spaß dran. Wie kriegst du die Menschen dazu, die unglaublich Hemmungen haben, dass sie diese Freude und diesen Spaß eben auch spüren?
Also genau, wir gehen erstmal in die gründliche Vorbereitung rein. Das heißt, was muss alles vorbereitet werden? Wie muss es vorbereitet werden? Und dann zeige ich Ihnen, gibt es super elegante kommunikative Schritte und Möglichkeiten, wie ich aus der schwierigsten Situation immer wieder zurückkomme. Na, und das ist halt, das gibt Souveränität, das gibt auch eine Sicherheit. Egal was kommt, egal was mir der andere an den Kopf klatscht, ich kriege ihn kommunikativ immer wieder auf meine Bahn gelenkt und auf mein Spielfeld gelenkt. Und das zeige ich Ihnen sehr lebhaft und sehr greifbar und spürbar. Und manchmal provoziere ich auch und sage, Mensch, knallt mir doch einfach mal Sachen an den Kopf und dann schaut mal, wie ich darauf reagiere. Und das könnt ihr genauso gut machen. Und es gibt immer Mittel und Wege, wie man den anderen wieder für sich gewinnen kann und auf die richtige, nämlich auf meine Bahn setzen kann.
Jetzt folgt Werbung. Sind Sie bereit für den nächsten Schritt in der Unternehmensführung? Bei Netzwerk Intelligenz bieten wir Mittelständlern ein einzigartiges Konzept, um auf Führungsebene starke, bereichsübergreifende Netzwerke aufzubauen. Über einen Zeitraum von 8 Monaten erleben Sie praxisorientierte Workshops, Outdoor-Aktivitäten, die Future Leadership Online Academy und interaktive Live-Online-Sessions. Gemeinsam legen wir den Grundstein für Vertrauen, Zusammenarbeit und nachhaltigen Erfolg. Wirtschaftlichen Herausforderungen wie langsame Entscheidungsprozesse, fehlende Innovation oder Silo-Denken begegnen wir mit Netzwerkintelligenz genauso wie mangelnde Mitarbeiterbindung oder schwache Führung. Die intelligente Vernetzung von Wissen, Fähigkeiten und Erfahrungen innerhalb Ihres Unternehmens führt zu mehr Zusammenarbeit, Innovation und schnellerer Entscheidungsfindung. Das bildet die Grundlage für nachhaltigen Erfolg und Wachstum. Informieren Sie sich noch heute unter www.netzwerkintelligenz.org oder in unserem Linktree.
Das ist ein Beispiel dafür, weil das ist ja genau der, wie es so schön heißt, der Casus Knactus letzten Endes, elegante kommunikative Schritte aus schwierigen Situationen rauszukommen.
Das ist ein klassisches Beispiel. Wir können gerne ein Ultimatum setzen. Machen wir mal einen Extremfall. Ich kriege jetzt ein Ultimatum an den Kopf geknallt. Ja? Nehmen wir mal an, der Kunde sagt 20% oder ich bin hier raus. Und steht eigentlich schon halb auf und will gehen. Genau, also was ich dann sagen würde, erstmal mich. Also ich meine, womit er nicht rechnet in der Situation, also du musst ihn ja auch ein bisschen überraschen, so ein bisschen aus den Socken hauen. Ne? Also womit er nicht rechnet, ist, dass du ihm Wertschätzung zeigst. Mhm. Und was ist die höchste Form der Wertschätzung? Naja, ein Danke. Ne, indem ich Mensch, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie mir so transparent aufzeigen, was Ihnen wichtig ist. Ich denke, das hilft uns, damit wir uns gegenseitig besser verstehen und auch das integrieren können, was uns beiden wichtig ist. Und guckt er schon so, okay, bin ich im richtigen Film? So, aber er ist dann plötzlich, setzt sich wieder fast hin. Ne? Also ist er quasi wieder schon, er verharrt zumindest. Jetzt habe ich ihn, ja, er verharrt zumindest. Ne? Und dann, was ich dann mache, er hat ja quasi ein Ultimatum gesetzt. Ja, das kann ich ja so nicht im Raum stehen lassen. Es gibt ein paar schlaue Experten, die sagen, ja, einfach ignorieren. Einfach so tun, als gesagt. Ne? Kann manchmal funktionieren, kann aber auch ein kompletter Schuss in den Ofen sein, weil er sich dann, und da habe ich leider die emotionale Expertise, sich getriggert fühlt, weil er sich nicht ernst genommen fühlt. Nicht respektiert, geht Richtung Gesichtsverlust. Und Gesichtsverlust ist das Schlimmste, was passiert in Verhandlungen. Deswegen bitte nicht einfach ignorieren. Aber das Gegenteil davon wäre, es einfach zu wiederholen. Also bitte nicht sagen, ah, wenn ich Sie richtig verstanden habe, muss ich Ihnen 20% geben, sonst stehen Sie auf und gehen. Bitte nicht, sondern eine dritte Form, und zwar, da sage ich immer, paraphrasieren, minimieren, das heißt aufnehmen, was er gesagt hat, im Sinne von, Mensch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es Ihnen darum, dass Sie ein angepasstes Angebot hätten gerne oder dass Sie eine Anpassung des Angebots wünschen. So was habe ich gemacht. Ich habe das gesagt, also ich habe quasi mit meinen Worten wiederholt, mehr oder weniger, was er gesagt hat, nur habe ich die Bedrohung minimiert. Ich habe nicht gesagt, Sie wollen 20%, sondern eine Anpassung des Angebots. So eine Anpassung des Angebots bietet wieder tausende von Optionen, wieder neue Spielräume, und ich kann an dieser Stelle, und jetzt kommt irgendwie was komplett Absurdes, Paradoxes, mit eigenen Forderungen wieder einsteigen. Und zwar, so in der Gänze wäre dann diese Formulierung, ich sage, Mensch, vielen Dank, dass Sie so transparent zeigen, was Ihnen wichtig ist. Ich denke, das hilft uns beiden, besser zu verstehen, welche Punkte uns gegenseitig wirklich wichtig sind. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es Ihnen um eine Anpassung des Angebots. Wäre es denn denkbar für Sie, dass wir den Vertrag dann auf 2 Jahre verlängern? Wäre es denn denkbar für Sie, dass wir dann noch Produkt B hinzuziehen? Wäre es dann denkbar für Sie, dass wir zeitlich eine größere Flexibilität integrieren? Egal, was es ist, du kommst mit einem Konjunktiv, das zeigt Flexibilität, bringst du eine neue Forderung von dir rein. Was passiert in dieser Situation? Du warst hier mit deinem ambitionierten Ziel, er kommt rein, ob das jetzt ein Ultimatum, eine Drohung ist oder eine simple Forderung. Ich habe jetzt hier einen Extremfall gemacht, das kann aber auch eine harmlose Forderung sein. Auch da funktioniert das. Das heißt, ich bin hier, er kommt hier hin, was mache ich? Nehme ihn auf, pack nochmal eine Forderung drauf und bin wieder an meinem Maximalziel, an meinem ambitionierten Maximalziel.
Und was ich gerade ganz spannend finde, ich meine, ich komme ja wirklich aus dem Thema Kommunikation, Fragen stellen, ist ja wirklich mein Steckenpferd, auch gerade mit den Büchern, die ich geschrieben habe, also 30 Fragen, die dein Leben bereichern zum Beispiel. Und was du machst, ist genau das wirkungsvoll, was du in einer normalen Kommunikation ja weniger machst, also sprich in der Führungskommunikation. Du nutzt den Konjunktiv als Weichmacher und du stellst geschlossene Fragen. Und meine Vermutung, ja, Konjunktiv eben, um diesen Weichmacher zu haben, um ihn nicht einfach wirklich draufzuhauen, und eine geschlossene Frage, um zu sagen, das und das könnt ihr, also sind ja eigentlich eine Alternativfrage.
Der genau, ist das ein Spielfeld.
Aber keine offene Frage, ne? Also ich lasse ihn nicht kommen, sondern ich gebe ihm.
Spannend. Das heißt, ich signalisiere ihm eine Offenheit, eine Flexibilität, begrenze aber ganz deutlich den Spielraum. Das ist quasi wie so eine Polizistenabsperrung. Ne? Wenn es irgendwie so eine quasi Gefahrenzone gab oder wenn es irgendwie einen Unfall gab, wird ja erstmal abgesperrt. Und das ist genau das, was ich mache. Das heißt, ich biete ihm vermeintlich Optionen an. Ich definiere aber, was die Optionen sind, und wir sind auf meinem Spielfeld. Und er merkt es nicht.
Polizistenabsperrung ist total schön. Ja, genau. Das kannst du dir so gut vorstellen. Ja? Jetzt ist ein Unfall passiert, ja? Also wir krachen hier so ein bisschen aneinander vielleicht. Also müssen wir erstmal absperren, um dann quasi auch erste Hilfe zu leisten ein Stück weit. Weil die erste Hilfe, die ich natürlich gerne für dich leiste, lieber Vertragspartner, ist, dass ich sage, ich gebe dir meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine Ziele. Und da kommen wir ganz sicher auf gemeinsame Wünsche und Ziele.
Ja, okay, ne? Aufpassen, es geht ja. Letztendlich muss ich ja der anderen Seite immer vermitteln, dass es um seine Ziele geht. Das heißt, wenn ich meine Ziele erreichen will, mache ich es am geschicktesten, indem ich das, was ich erreichen will, mit seinen Zielen verknüpfe. Das heißt, ich mache das quasi, ich mache da fast schon so ein Conditional Contract draus. Das heißt, ich mache eigentlich im Endeffekt schon eine Bedingung daraus, dass er seine Ziele erreicht, dass er quasi nur darüber seine Ziele erreicht, indem er mir gibt, was ich will. Ne? Mhm. Und das ist halt natürlich die Königsdisziplin. Ne? Mhm. Das musst du natürlich hinkriegen, weil der andere wird nur am Verhandlungstisch sitzen bleiben und da bleiben, wenn er das Gefühl hat, dass die Frage What's in it for me sehr, sehr attraktiv beantwortet ist. Mhm. Ne? Solange er versteht, dass er einen Mehrwert hat, wird er am Verhandlungstisch sitzen bleiben. Ansonsten, wenn es eben nur um deine Themen und deine Wünsche geht, da eben nicht. Und ich habe ja vorhin schon geschrieben, ne, es geht in erster Linie bei mir darum, dass mein Mandant, mein Kunde versteht, was ist ihm wichtig, was ist seine Motivationslage und was möchte er erreichen. Genauso wichtig ist aber dann, dass er, ne, also allein mit dieser Erfahrung würde denken, wow, krass, jetzt habe ich ein viel klareres Bild. Und für mich, ne, diese ganzen Bauchschmerzthemen, die ich vielleicht hatte, die bei mir auf meiner Seite für Unklarheit gesorgt haben, die sind jetzt quasi wie verpufft und für mich ist einfach eine ganz klare Linie. So, jetzt gehe ich in die Verhandlung und helfe der anderen Seite. Quasi, oder gebe der anderen Seite das Gefühl, dass ich sie besser verstehe als sie selber. Mhm. Wenn das passiert, bist du plötzlich kein Anbieter, kein Dienstleister mehr, sondern du bist Sparing-Partner auf Augenhöhe, du bist strategischer Partner, auf den man nicht mehr verzichten möchte und du bist plötzlich nicht mehr vergleichbar. Und wahrscheinlich ist das in meinem Fall eben auch in dem Punkt dann auch ein guter Product-Market-Fit, weil die Menschen eben jemanden suchen, der ihnen den Schmerz abnimmt, der mitdenkt, der quasi vom letzten Zug, wie beim Schach, vom letzten Zug her denkt, also quasi von der Endlinie her und nicht den nächsten Schritt irgendwie quasi erst die nächsten 1, 2, vielleicht 3 Schritte bedenkt, sondern überlegt, okay, was ist eigentlich dein Ziel? Ich helfe dir erstmal zu definieren, wo willst du eigentlich hin? Und dann schauen wir, welche Möglichkeiten gibt es und zwar komplett durchdacht bis zur Ziellinie. Mhm. Das ist halt, glaube ich, das, was halt einfach wirklich den Wert auch ausmacht.
Absolut. Und weißt du, was ich gerade richtig spannend finde, weil ich transferiere natürlich für mich immer das Thema Leadership rein. Und das ist genau das, was ich eben auch sage. Ne? Erstmal Klarheit, Haltung, Selbstführung. Also erstmal, wenn ich weiß, was ich will, was ich nicht will, was meine Ziele sind, Motivationen, was meine Trigger sind, was meine Bedürfnisse sind. Erst dann kann ich wirklich gut in eine Führung gehen. Und das ist das, was ich jetzt bei dir auch raushole. Also mal deinem Klienten erstmal mit ihm zu erarbeiten, was ist dein Ziel, was möchtest du erreichen, um diese Stärke zu haben und dann gegenüberzutreten und mit dieser Stärke gegenüberzutreten. Und ich glaube, das ist auch diese, um den Dreh nochmal zu machen, dieses Thema der Selbstsicherheit. Je klarer ich weiß, was ich will, desto selbstsicherer kann ich sowohl in Verhandlungen als auch im Thema Leadership auftreten. Aha, aha. Und da höre ich gerade raus, das ist die quasi die Hilfe, also in erster Instanz die Hilfe, die du da auch gibst. Das ist super. Das finde ich total cool, weil es so wichtig ist. Und weil es, finde ich, auch so die Frage nochmal abnimmt, kann KI da sowas nicht übersetzen? Also, ne, könnte das nicht die künstliche Intelligenz machen? Nein, kann sie nicht, weil im Moment kann sie keine Mimik lesen, keine Gestik lesen. Im Moment kann sie eben natürlich Bedürfnisse erfragen und so weiter. Aber diese wirkliche Arbeit, die du machst, das kann keine KI. Das ist im Moment, ja, ich rede jetzt von jetzt, nicht von in 10 Jahren. You never know. Wir kennen die Zukunft nicht. Einfach eine unglaublich wichtige und ich finde wahnsinnig wertvolle Arbeit für gute Verhandlungen und nicht für ich drücke alles durch.
Absolut, absolut. Also das, ich bin ja ein großer KI-Fan grundsätzlich. Alles, wo man sich das Leben erleichtern kann, soll man es machen. Ich sehe es in Verhandlungsführung tatsächlich leider noch nicht so weit. Also es würde mir auch Arbeit sparen, wenn es da ein bisschen Unterstützung gäbe, weil ich einfach, genau wie du sagst, merke, diese Zwischentöne, diese feinen Dinge, also es ist bei mir einfach viel Feeling auch, wo ich einfach sage, hey, ich kann dir gar nicht sagen, genau woher es herkommt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass genau das passiert. Und in der Regel passiert genau das, ja. Mhm. Meistens kann ich es psychologisch herleiten, ne? Also wenn ich dann drüber nachdenke, so, okay, was ist hier passiert oder was ist die quasi Basis dessen, weshalb ich das jetzt vermute oder denke. Manchmal ist es aber so im ersten Moment, und das ist eben Verhandlung der Fall, du musst ja in Sekundenschnelle, im Bruchteil der Sekunde musst du Entscheidungen treffen. Muss sagen, geht es jetzt links, geht's rechts rum, geht es links rum? Sage ich das, sage ich es nicht? Machen wir jetzt hier einen Abbruch? Gehen wir weiter? Also das heißt, es sind wirklich Millisekunden Entscheidungen. Da hast du keine Zeit, irgendwie in die KI zu konsultieren. Und auch die wird dir keinen guten Rat geben können, weil das einfach noch nicht so weit ist in dem Feld. Ne? Ich sehe ja, wenn ich mal Anfragen mache im Verhandlungsbereich, da kommt meistens Schmuh. Ne? Und das ist wirklich gefährlich. Ja, also wenn man sich, also ich habe ja die Expertise und wenn jemand die Expertise nicht hat, ist das echt gefährlich, ne, dann sich darauf auch zu verlassen. Ne? Und wir wissen das ja, dass wir so ein paar Phantomthemen dann eben auch haben noch bei der KI. Und wie gesagt, ich bin ja froh, dass sie sich weiterentwickelt, aber ich glaube, da haben wir noch einen langen Weg.
Da, auf jeden Fall. Und da braucht es eben auch gerade Menschen wie dich, wenn wir sagen, okay, die KI, wir sind, also die Welle ist da, keine Frage, ne? Aber wir können entweder vor ihr sein, auf ihr sein oder uns überschwemmen lassen und sie aber mitzugestalten und zu sagen, sag ich mal, shit in, shit out, ja? Also die Daten, die reinkommen, die Daten kommen raus und dann zu sagen, okay, dann können wir sie zumindest mit vernünftigen Daten füttern, dass nicht, das ist vielleicht ein sehr altruistischer Ansatz, aber dass nicht im Weltgeschehen einfach noch mehr Schmarrn passiert. Ich möchte ganz gerne mal zurück, noch mal einen Schritt weitergehen in dieses Beispiel. Also jetzt setze ich mich rein und der hat gesagt 20% und ich kriege das hin und sage, ja, mit, hier, und habe ihn jetzt auf einer Ebene. Und jetzt kommt er trotzdem oder sie und setzt noch mal mehr Druck aus oder manipuliert mich. Und bis dahin war ich schon stark. Und jetzt merke ich so, was hilft mir in so einer Situation?
Naja, also ich meine, das ist jetzt ein bisschen abstrakt, also du kannst, entweder du machst jetzt Fleisch an Knochen oder ich sage jetzt einfach, die sagen dann, ach nee, jetzt kommen sie mit einer völlig absurden Forderung, wo du denkst, okay, das ist ja fast, das ist ja echt ein Schlag ins Gesicht, wo kommt das jetzt her? Oder sie beleidigen dich, also sie beleidigen dich, ne, persönlich, kann ja auch sein, ne? Also ich überlege gerade, ich versuche gerade nachzuvollziehen, welche Richtung du gerade gedanklich, welches Beispiel du haben könntest. Also egal, in welche Richtung es geht, im Endeffekt, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn die andere Seite ein völlig absurdes, eine absurde Forderung setzt, dann antwortest du natürlich auch mit einer absurden Forderung, ne? Und das machst du eben mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und dann guckt man sich, also das habe ich auch schon erlebt, man guckt sich an, beide gucken sich an, wir fangen dann an zu lachen, weil wir einfach feststellen, okay, das ist totaler Schwachsinn, und sehr, okay, komm, packen wir zur Seite, jetzt geht es wieder normal los, auf normalen Schmecken. Ja. Und deswegen sage ich auch immer in der Vorbereitung, ne, diese Forderungen fallen einem nicht wie Geistesblitze vom Himmel, wenn man dann mitten in der Verhandlung sitzt, in der kritischen Phase, sondern die muss man vorbereiten. Mhm. Ich sage immer, geht bitte nie in eine Verhandlung, ohne mindestens 20 Forderungen im Köcher zu haben. Ja? Und bereitet gerne auch mal völlig absurde Forderungen vor. Ne? Ich würde im Brainstorming-Verfahren auch nichts erstmal streichen, erstmal wirklich auch komplett absurde Forderungen und häufig sind es dann auch diese Forderungen, die dann wirklich nochmal die Verhandlungen in Gang bringen. Das ist total spannend. Ne? Ich sehe das ja immer wieder. Deswegen, also ich begleite diesen Prozess auch wirklich immer wieder gerne und bringe auch neue Impulse rein, weil ich einfach aus meiner Erfahrung weiß, was auch funktionieren kann. Ne? Ja. Und ich komme ja häufig zu wirklich, man muss schon fast sagen, völlig absurden Ergebnissen und die passieren eben nicht durch normale Forderungen, durch normalen Angang und durch irgendwie, ja, ich guck mal, dass ich mal so irgendwie im realistischen Rahmen bleibe. Ne? Also, wie gesagt, das ist jetzt die interne Sicht, ne? Das ist realistisch, unrealistisch, wie man das, es kommt ja mal drauf an, wie man es präsentiert. Ich präsentiere es natürlich nicht, ich sage dem Gegenüber natürlich nicht, hey, übrigens, ich komme jetzt hier mit einer komplett absurden Forderung um die Ecke oder mein ambitioniertes Ziel ist eigentlich schon unverschämt, sondern ich bringe es eben so rüber, dass es total klar wie Kloßbrühe ist, dass das völlig angebracht ist und dass wir das quasi gerne als Grundlage da nehmen können, aber eigentlich auch nicht viel Spielraum ist.
Und das, da sind wir wieder bei der Mimik, bei der Betonung, bei der Sprache, bei der Gestik. Denn je nachdem, wie ich das formuliere, also wie gesagt, Betonung, Gestik, Mimik, desto unterschiedlich kommt es auch an, ne? Also diese absurde Forderung. Und wenn ich das als eine ganz normale Forderung reinstelle, dann kommt es eben auch als eine ganz normale Forderung an. Du, ich frage jetzt mal nur für eine Freundin, klar? Logischerweise. Auch absurde Forderungen so in der Ehe zu stellen, wenn ich was durchsetzen will?
Naja, kommt drauf an, was du durchsetzen willst, aber warum nicht?
Also für mich nicht absurd, aber für ihn vielleicht. Also für die Freundin meine ich jetzt, ist klar.
Ja, klar, ist klar, ja. Naja, auch da gilt, also gerade im Privaten gilt, die eigenen Interessen, die eigenen Wünsche an die Wünsche des Gegenübers knüpfen, ne? Das ist ja beim Ehepartner perfekt, du weißt ja genau, was er will. Du weißt ja genau, wo seine Trigger sind. Dann geh diese Trigger an und verpacke das so schön, dass das quasi fast schon wie ein Geschenkchen ist mit einer schönen Schleife und erst dir freiwillig gibt, ja. Das ist möglich, ja.
Cool, es ist ja jetzt Wochenende, ich werde das gleich dieser Freundin mal weitergeben und, und ihr empfehlen. Du, ich habe noch eine Frage und zwar nochmal das Thema Frauen tatsächlich. Hast du den Eindruck, dass es in Verhandlungen manchmal schon noch anders hergeht, wenn eine Frau quasi die Verhandlung macht oder wenn eine Frau deine Klientin ist und du dann das Gegenüber erlebst versus ein Mann ist dein Klient und du erlebst das Gegenüber, also vom Gegenüber meine ich jetzt, also die Behandlung der Frau, die Behandlung des Mannes.
Meinst du vom Gegenüber, vom Verhandlungspartner? Oder?
Genau,
Ja. Mit Kunden, männlichen, weiblichen Kunden.
Nee, also erstmal, also das hast du ja schon gesagt, dass Frauen manchmal doch ein bisschen sich unter, naja, ich nenne es jetzt mal unter den Scheffel stellen oder halt gar nicht ganz so hoch hinausgehen. Aber mich interessiert tatsächlich mal, du bist am Verhandlungstisch, dein Klient ist eine Frau oder dein Klient ist ein Mann. Und das Gegenüber, also ähnliche Situation sicher, aber das Gegenüber behandelt es die Frau oder den Mann jeweils unterschiedlich in der Verhandlung. Das würde mich mal interessieren.
Also ich erlebe da ja schon große Unterschiede. Wir haben uns auch kennengelernt. Ich habe die Eröffnungsrede bei der Better Future-Konferenz der Welt am Sonntag gehalten. Und da ging es ja unter anderem genau um dieses Thema. Und ich bin ja immer wieder in Verhandlungen als Verhandlungsführerin dabei. Da bin ich die einzige Frau. Meistens, es gibt manchmal auch Frauen, aber leider für meinen Geschmack viel zu selten. Und dann gibt es eben Situationen, wo ich als Shadow Negotiator alles mitbekomme, aber eben nicht sichtbar bin am Tisch. Und da muss ich sagen, ist das Aggressionslevel schon nochmal deutlich höher. Der Information, also Misstrauen ist auch nochmal höher. Der Informationsaustausch ist irgendwie schleppender und nicht so wirklich zielführend. Nicht, also ne, das ist jetzt eher vom Schnitt her im Schnitt gesprochen. Und die Wahrnehmung ist schon tatsächlich so, wenn jetzt quasi auf der anderen Seite Männer am Tisch sitzen, das ist sehr unterschiedlich. Ne? Es gibt ja schon sehr fortschrittliche Männer, die da jetzt keinen großen Unterschied machen. Es gibt dann welche, wo man dann erstmal so ein bisschen in die Mädchenschublade gesteckt wird. Oder naja, ich sag immer, egal in welcher Schublade man ist, schau doch mal, wie du es zum Vorteil nutzen kannst. Ne? Ich bin so ein optimistischer Vorteilsnutzungstyp und ich sehe eigentlich keine Nachteile, sondern ich sehe nur Vorteile. Das heißt beispielsweise, wenn ich als Frau unterschätzt werde, herrlich, dann ist es quasi fast schon der beste Win für mich, weil ich dann komplett die Spielwiese habe und der andere sich komplett öffnet, ohne dass er irgendwie Angst hat, ich würde das nutzen können, weil ich kann es ja eh nicht nutzen, bis ich es halt dann nutze und bis er dann unter die Räder kommt. Und das macht dann natürlich nochmal mehr Spaß. Ne? Im Positiven natürlich gesprochen, die öffnen sich natürlich mehr, das heißt, man kriegt mehr Informationen und kann das natürlich auch strategisch dann besser nutzen. Ne? Das gibt es schon. Dann die Frauen, die in großen Deals unterwegs sind, die können teilweise schon auch sehr tough sein. Na, das ist jetzt auch nicht unbedingt die Durchschnittsfrau, die wir jetzt so ne, beim Kaffee trinken, im Café treffen, beim Plausch, sondern das sind schon manchmal Frauen, auch die Haare auf den Zehen haben, muss man sagen. Und die sind dann teilweise auch nochmal härter als Männer. Das ist total interessant in den Verhandlungen. Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Wobei es dann doch immer wieder so diese weichen Noten gibt. Und diesen Informationsaustausch, das funktioniert zwischen Frauen schon auch sehr, sehr gut. Weil wir halt einfach grundsätzlich, bei uns halt grundsätzlich A, immer von der Wahrnehmung vermittelt. Also von der Wahrnehmung werden wir halt eher so wahrgenommen, dass wir halt wirklich interessiert sind an der anderen Seite und auch wirklich eine gute Lösung für beide Seiten haben wollen. Auf der anderen Seite aber einfach auch häufig, ich spreche wirklich nur vom Durchschnitt, ne, einfach mehr empathische Skills haben. Das heißt, wenn zwei Frauen am Verhandlungstisch sitzen, sind wir eben auch eher in der Lage, die Zwischentöne zu lesen und vielleicht auch nochmal mehr Mimik, Gestik mit einzubeziehen und sagen, Mensch, ich habe jetzt irgendwie gerade den Eindruck, da sind wir gerade einmal ein bisschen falsch abgewogen, kann das sein? Da wollen wir einfach darüber sprechen, ne? Weil das extrem wichtig sind. Wenn, dann fällt sowas häufig gar nicht auf. Ne? Und dann verrennen sich irgendwo und denken, ich habe keine Ahnung, warum dieser komische Idiot so reagiert hat. Ne? Also null Ahnung. Und irgendwie scheint er irgendwann mal abgebogen zu sein. Ich weiß aber nicht, wann und wie. Und das ist immer total interessant, weil ich kann immer sehr genau sagen, wann das passiert ist. Also wenn ich dabei bin, denke ich sowieso sofort dagegen. Ja, weil ich warte, bis die Ampel rot wird. Aber das ist total interessant. Manchmal bekomme ich auch Aufnahmen, die ich dann analysiere und dann sage, genau an diesem Punkt sind sie falsch. Ne? Und wie können Sie das in Zukunft vermeiden? Ne? Das sind dann so die Fälle, die wir durchgehen. Ist natürlich immer am wertvollsten, wenn ich so Coachings dann auch wirklich quasi vergangene Verhandlungen oder Kundengespräche dann auch vorgelegt bekomme, weil ich dann sehr, sehr genau analysieren kann und sagen kann, was ist passiert, warum ist es passiert und wie kann man es besser machen?
Würdest du in diesem Zusammenhang sagen, dass einer deiner größten Kompetenzen deine Sensitivität auf die Menschen ist, also sie lesen zu können?
Würde schon, ich schon sagen. Ja. Ja. Also ich bringe tatsächlich, das ist eigentlich, glaube ich, eine seltene Kombination. Ich bin sehr analytisch, gleichzeitig aber eben auch dieses emotionale Feingespür habe ich eben auch. Und das sind quasi so zwei Extreme. Ne? Deswegen, ich hatte auch Mathilda Teinelka, was ja schon eher strukturiert analytisch ist, aber eben dieses Emotionen in Verhandlungen, ne? Also quasi dieses auch Menschen analysieren und dieses Feingespür für Situationen und emotionale Stimmung. Und die sind einfach so extrem wichtig. Ne? Also ich habe mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Verhandlungsführung damals im Studium schon beschäftigt und festgestellt, alles ist handelbar, selbst interkulturelle Fauxpas werden eher verziehen, aber emotionale eben nicht. Das heißt, wenn es irgendwann zum Gesichtsverlust kommt, dann ist die Verhandlung eigentlich fast schon irreversibel zerstört. Ne? Und das ist extrem schwierig, da wieder zurückzufinden. Und wenn man eben Emotionen, also Umgang mit Emotionen gut beherrscht, dann führt es eben dazu, dass man erst gar nicht in diese Situation kommt, wo es eben zu emotionalen Schäden oder Gesichtsverlust kommt.
Finde ich einen ganz schönen Satz, den möchte ich gerne nochmal wiederholen. Interkulturelle Fauxpas werden eher verziehen als emotionale. Mhm. Finde ich total gut. Meine liebe Martina, wir sind tatsächlich schon zeitlich relativ am Ende. Jetzt mal angenommen, wir haben jetzt eine Zuhörerin, die hat morgen eine wichtige Verhandlung. Was würdest du sagen, ist der wichtigste Satz, den sie als allererstes sagen soll, wenn sie in eine Verhandlung reingeht?
Na, die soll ihre Zahl präsentieren, und zwar als erste. Denn es gibt nichts, was wissenschaftlich erwiesener ist, als den Einfluss der ersten Zahl auf das Verhandlungsergebnis. Das heißt, die erste Zahl in einer Verhandlung hat den größten Einfluss auf das Verhandlungsergebnis. Mehr als Frau, Mann, mehr als Team, Einzelverhandlungen, mehr als online, quasi face-to-face, whatever. Wirklich den größten Einfluss auf das Ergebnis hat die Zahl. Und ich würde mir wünschen, dass die Zahl von dieser Dame zuerst am Tisch genannt wird. Mhm. Und dass diese Zahl bitte, bitte auch ambitioniert ist.
Mhm. Das heißt, sie steigt ein und startet damit, was ist ihre Vorstellung? Und dann genau. Kann der Rest mal kommen.
Genau, genau. Und ja. Ganz wichtig dabei, das haben wir jetzt noch nicht, nur ein kleiner Tipp noch zum am Ende, bevor, ganz wichtig, es ist immer gut, eine Begründung zu nennen. Das heißt, wir sind quasi, ich bin ein großer Fan von irgendwie Zahlen am Rande der Unverschämtheit zu bringen oder das erste Angebot am Rande der Unverschämtheit zu gestalten. Mhm. Allerdings sollten wir immer eine Begründung haben. Und diese Begründung, die muss nicht perfekt sein, aber die muss einigermaßen plausibel sein, irgendwie noch nachvollziehbar, gestretched nachvollziehbar, irgendwie nachvollziehbar. Und die bitte vor der Zahl nennen und dann eine krumme Zahl. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich möchte, keine Ahnung, ich möchte eine Million. Mhm. Warum nicht 1.200.000? Also 1 Million, da kann es auch 900.000 sein, da kann es auch 1.200.000 sein. Warum jetzt 1 Million? Und wenn ich sage, naja, ich hätte gerne irgendwie 1.042.500 oder 400, da wird es dann ja schon einen Grund geben, warum ich genau diese Zahl haben will. Das heißt, da wird es schon eine Art von Kalkulation geben, wie wird es was dabei gedacht haben. Das heißt, die Zahl greife ich von vornherein schon weniger an. Mhm. Oder wenn, dann in deutlich kleineren Schritten.
Mhm. Ja, genau, das kann ich auch krumme Zahlen nennen, weil die sind ganz klar berechnet. Müssen ja. Deswegen sind die ja so krumm.
Ja, genau.
Ah, es gibt noch viel zu sprechen darüber, es gibt auch viel zu lernen darüber. Und deswegen gibt es dich ja auch und deswegen bist du so gut ausgebucht. Für den Fall aber, dass doch nochmal irgendjemand eine Chance hat, dich zu buchen. Eine Chance hat dich, dass du begleitest in einer schwierigen Verhandlung. Da stelle ich alle Informationen und Martinas LinkedIn-Profil etc. in die Shownotes rein. Also schaut gern rein und sprecht sie an, wenn ihr, also nicht für so leichte Verhandlungen, ne? Für so richtig schwierige, weil da hat sie richtig Spaß dran.
Das stimmt, genau. Ich kann ja auch schwer, also wenn ein Fall spannend ist, kann ich wirklich auch schwer Nein sagen. Deswegen bin ich auch mal ganz gut ausgelastet, weil ich einfach viele Fälle so spannend finde und dann mich irgendwie, ich habe auch so ein bisschen sehr Helfersyndrom, wenn ich dann wirklich kritische Fälle habe, wo ich dann denke, Mensch, den kann ich jetzt damit nicht allein lassen. Jetzt kenne ich den Fall schon, jetzt kann ich auch nicht mehr Nein sagen.
Ja, jetzt habe ich schon mal gehört.
Ja, das ist dann ein Coaching-Fall, ne? Das ist ein separates Coaching-Fall für mich, aber ich sage immer, solange es mir Spaß macht, ich habe halt wirklich einfach das gefunden, was mir Spaß macht. Ich liebe meinen Job und ich liebe, was ich mache und es ist wirklich schon eine Berufung. Solange das der Fall ist, ist alles im grünen Bereich.
Und das spürt man auch hier über den Laptop hinweg. Liebe Martina, vielen, vielen Dank für das Interview.
Ja, ich danke dir.
Das war sie auch schon wieder, unsere Folge der Leadership Masterclass von dem Besten Lernen. Ja, wenn sie dir gefallen hat, wenn sie dich inspiriert hat oder auch zum Denken angeregt hat, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch, überall auf allen Podcast-Kanälen, wo auch immer du den Podcast gerade gehört hast. Ja, und wer jetzt noch mehr wissen möchte, wer von den Büchern 30 Fragen der Leben bereichern oder künstliche Intelligenz in der Führung was hören möchte, schaut auch hier gerne in die Shownotes rein auf der einen Seite. Und wenn ihr Fragen habt, sehr, sehr gerne, kommt auf Martina oder mich zu.